Ja, also wir sind tatsächlich jetzt am Ende. Ich denke, jetzt kann man vom letzten Tag sprechen. Und wenn ich so durch die Reihen gucke, dann sitzen gar nicht mehr so viele Leute hier. Also hat sich etwas ausgedünnt. Die Ersten sind schon heimgegangen. Und ich sehe auch einen prominenten Gast unter uns. Unseren Bürgermeister darf ich begrüßen. Herr Palloff, schön, dass Sie unter uns sind, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Herzlich willkommen.
Dankeschön.
Der Arthur war in der Küche. Der berühmte Becher kalten Wassers, immer gut. Ja, ich habe mal durchgezählt, wie viele Unterrichtseinheiten wir hatten die letzten Tage. Weiß jemand, wie viele es waren? Kurz nachzählen. Es waren 11, also wenn ich mich nicht verzählt habe. Und man muss schon sagen, das ist schon viel Input, den man hat, so über die Tage. Und es ist, glaube ich, selten der Fall bei euch gewesen, dass ihr abends zu eurer Gastfamilie gekommen seid und euch ausgeruht habt und reflektiert habt und so. Ich denke, da sitzt man mit den Gastgebern noch so zusammen und ich finde, es häuft sich dann immer so viel an und man schreibt so ein bisschen mit oder ein bisschen viel und man bekommt so verschiedene Impulse und Ideen und Gedanken. Und deswegen finde ich es gut, dass jetzt die Bibeltage rum sind, weil jetzt können wir das alles aufarbeiten. Also ich sage das nicht, weil es schlecht oder die Bibeltage irgendwie schlecht waren oder so. Nee, ich habe es genossen. Auch ich, der ich mich gar nicht mehr zu der Jugend zähle. Zu den Brüdern gehöre ich auch nicht so richtig. Ich bin irgendwie so die Schnittstelle. Aber ich habe mich trotzdem sehr wohl gefühlt und fand es echt klasse. Ich wollte euch fragen, was nehmt ihr mit nach Hause? Was ist euch groß geworden? Was ist euch wichtig geworden? Was nehmt ihr mit? Okay, den 17-Punkte-Plan. Sonst noch was?
Mehr sein als scheinen.
Mehr sein als scheinen, ja. Sehr gut. Die zwei Hauptfächer, die waren... Gehorsames Dienen und Überwinden, genau. Ich habe hier mal aufgelistet, was wir so alles hatten an Themen. Ich möchte da kurz einen Überblick nochmal geben, für die vielleicht später dazugekommen sind oder so. Und zwar am Tag 1, es war am Sonntag, da hatten wir das allererste Thema war, ihr seid das Licht der Welt. Und Jesus, der selbst von sich gesagt hat, er ist das Licht der Welt, er möchte, dass wir an ihn glauben, damit wir zu Kindern des Lichts werden und unser Licht hochhalten, wie wir gerade im Lied gesungen haben, und es nicht verstecken. Weil wenn Jesus in uns leuchtet, dann ist es wie mit der berühmten Stadt auf dem Berg, die man nicht übersehen kann. Das war es auch schon für Tag 1. Tag 2 haben wir mit dem Thema gestartet, Leben oder Leben aus Gott. Und uns wurde so gezeigt, dass wir als junge Menschen, wir haben die Wahl zu entscheiden, was wir möchten. Ob wir das Leben möchten, genießen, so in seiner Zügellosigkeit, in der Lust, die wir empfinden, in unserer eigenen Freiheit. Oder ob wir uns für ein Leben mit Gott entscheiden, für ein Leben in Gott, was uns echte Freiheit gibt. Dann kamen wir zu dem 17-Punkte-Plan, den wir gerade gehört haben. Da war das Thema geistliches Wachstum und wir brauchen alle Wachstum. Warum brauchen wir alle Wachstum? Weil Gott uns so gemacht hat, weil wenn wir in die Natur rausschauen, dann sehen wir überall Wachstum. Und wir gehören da dazu und haben gehört, dass es im Prinzip drei Dinge gibt, die wichtig sind für unser geistliches Wachstum. Das war zum einen das Bibellesen, zum anderen das Gebet und der dritte Punkt war der Dienst. Und dann eben die 17 Möglichkeiten, die wir dann demnächst angehen möchten. Dann das heilige Leben und das Thema hat uns gezeigt, Christsein und heiliges Leben, das gehört einfach zusammen. Das können wir nicht voneinander trennen. Das ist wie eine Einheit. Ja, und am Nachmittag bzw. Abend durften wir eine schöne Zeit draußen verbringen. Das war echt schön, mal sich ein bisschen auspowern und auch in der Natur so zu singen zusammen. Und hatten wir auch ein Thema, das hieß, nee, jetzt bin ich voll aus dem Konzept, wahre Motivation für Christen. Das war diese Motivation der etwas anderen Art, die Arnold uns mitgegeben hat, was ich sehr schön fand, so als Beispiel mit dem verliebten Paar, ja, das uns zeigt, wie eigentlich unsere erste Liebe mit Gott verglichen werden kann, ja, also zurück zu diesem Feuer, zurück zu dieser Leidenschaft, zur Begeisterung für Gott. Und das war Tag 2. Tag 3, das war dann, da haben wir gestartet mit dem Thema Christsein am Dienstag, was ich auch ein gutes Thema fand und uns die Frage gestellt wurde, wie sieht es bei uns aus persönlich, wie würden wir uns bezeichnen, würden wir uns als Vollzeitchristen bezeichnen, als Übergangschristen, Teilzeitchrist oder Gelegenheitschrist oder heucheln wir unseren Geschwistern was vor in der Gemeinde? Und wenn es so ist, dann müssen wir wissen, dass wir auch da Gott etwas vorheucheln. Unsere Sünde richtet sich da gegen Gott. Und wir wurden aufgerufen zur Konstanz in unserem Leben. Ja, wir haben die Zahl Pi gehört, eine Konstante. Und einfach dieses an Gott bleiben, wie Asaph es in Psalm 73 ausgedrückt hat. Das nächste Thema war auch sehr interessant. Es hieß Trends, bei denen die Grenzen verschwimmen. Und wir hatten so das Bild von Paul bekommen, das mit dem Weinstock und den Reben, die unfruchtbaren Reben, ja, die unnötig Saft in Anspruch nehmen und eigentlich entfernt werden müssen. Und da kam die Frage, wie gehen wir mit unserem Leben um? Wo gibt es da unnötige Reben? Und gehen wir da auch ran? Entfernen wir die oder lassen wir die dran und lassen uns dadurch aussaugen? Und wo setzen wir unsere Grenzen? Wo sind die biblischen Grenzen? Und wie gehen wir damit um, wenn wir diese Grenzen aus der Bibel erfahren? Und dann kommen wir zu dem Punkt, den ich vorher angesprochen habe, den wir dann draußen gehört haben. Die Jugendzeit als Vorbereitung auf das Leben mit den zwei Hauptfächern, gehorsames Dienen und Überwinder zu sein. Überwinder, wenn es auch um Versuchungen geht, so wie wir es vorher gehört haben in der letzten Unterrichtseinheit. Tag 4 war dann, ich will aufs Morgen leben, damit hatten wir angefangen. Und ja, es wurden auch einige Punkte erwähnt, die uns so den Lebenssaft und die Motivation aussaugen, zu sagen, ich will jetzt, ich will im Heute leben, sind dann so Sachen, die uns gar nicht mal so fremd sind, wie böse Gedanken, Streit, Bitterkeit, Missgunst. Und wir haben gehört, wie wir zu diesem Ich will jetzt leben kommen. Danach hat Helmut über das Thema authentisch leben geredet und er hat uns gezeigt, dieses Unauthentische, dieses Unechte, das kommt aus unserem Herzen. Aber es kann auch unsere Zunge betreffen, es kann unsere Augen betreffen und er hat auch das Kleid der Seele angesprochen. Ja? Und dass wir es einfach brauchen, uns immer wieder von Gott durchleuchten zu lassen, um uns Stellen zu zeigen, Flecken zu zeigen auf unserem Kleid. Um sie loszuwerden, um das zu bekennen und auch ein authentisches Leben als Christ zu führen. Am Abend dann das Thema, folge mir nach. Da haben wir gehört, wie Jesus die Jünger zu sich gerufen hat und wie Jesus auch heute zu uns spricht und uns in die Nachfolge berufen möchte. Was es kostet, ein Nachfolger von Jesus zu sein und vor allem aber auch, was es für einen Lohn mit sich bringt. Ja, und vorher hatten wir das Thema die Kraft zum Überwinden und ich fand es genial, wie Walli gesagt hat, dass das Evangelium eine Kraft von Gott ist. Das ist, glaube ich, ein unterschätztes Element, das Evangelium als Kraft Gottes auch für unser Leben. Und da möchte ich heute ein bisschen drauf anknüpfen, aber mehr dazu gleich. Ich habe mir überlegt, was gebe ich jungen Menschen mit auf den Weg nach Hause? Und ich habe mir drei Punkte überlegt, schon im Vorfeld, also bevor wir mit den Bibeltagen gestartet haben. Und das Gute ist, ich sage euch jetzt gar nichts Neues, weil diese drei Sachen, die ich euch mitgeben möchte, die wurden schon diese Woche mehrfach auch erwähnt. Und ich möchte diese Dinge, die mir persönlich in den letzten Monaten wichtig geworden sind, euch mitgeben. Und der erste Punkt ist, fürchte Gott. Die Gottesfurcht. Das kann man sagen, ja, okay, Gottesfurcht ist bekannt. Und die Frage ist, warum brauchen wir überhaupt Gottesfurcht? Ich sage, wir brauchen Gottesfurcht, um für Weisheit, für Erkenntnis, ja, so lesen wir es auch zum Beispiel in den Sprüchen. Alle Erkenntnis beginnt damit, dass man Ehrfurcht vor dem Herrn hat. Nur ein Dummkopf lehnt Weisheit ab und will sich nicht entziehen lassen. Das ist, was wir in Sprüche 1, Vers 7 aus der Hoffnung für alle lesen. Und zu dieser Weisheit und zu dieser Erkenntnis gehört für mich auch, ein Unterscheidungsvermögen zu entwickeln. Ein Unterscheidungsvermögen, das mir zeigt, was ist wahr, was ist falsch, was ist gut, was ist böse. Jetzt kann man denken, ja, eigentlich braucht es dazu ja nur ein bisschen gesunden Menschenverstand. Ich denke aber, dass wir in schon einer ziemlich komplizierten Zeit leben. Vielleicht sagt es jede Generation von ihrer, aber ich sehe das so. Warum? Wir hatten das Thema Zeitgeist mit unserer Jugend die letzten Monate behandelt und es war ein sehr interessantes Thema mit vielen verschiedenen Unterthemen und wir haben herausgefunden, dass wir in einer Zeit leben, die sich die Postmoderne nennt und es gibt viele verschiedene Kennzeichen dieser Postmoderne und ich habe einfach mal zwei rausgenommen. Zum einen, es gibt keine objektive Wahrheit und zum anderen, Vernunft und Wissenschaft sind nur Herrschaftsinstrumente. Was heißt es? Es gibt keine objektive Wahrheit. Also heutzutage kann sich so jeder seine Wahrheit ein bisschen zurechtstricken, zurechtmachen. Jeder kann das behaupten, was er fühlt. Also ich kann jetzt sagen, das, was ich fühle, das ist richtig. Und Wahrheit wird so ein bisschen ja, relativiert. Und auch so die Vernunft und die Wissenschaft, so zwei Elemente, die unsere letzten Jahrhunderte in der Gesellschaft geprägt haben, die werden auch immer so mehr ein bisschen unter den Teppich gekehrt und für unwichtig erachtet. Ich weiß nicht, was ich da für ein Beispiel bringen soll, mal ein ganz banales, vielleicht etwas ins Lächerliche gezogen, aber wenn ich jetzt sage, der Himmel, der leuchtet heute so schön grün und dann kommt der Nathanael und sagt mir, was ist mit dir los, der Himmel ist blau und dann sage ich, für mich ist der Himmel aber grün, ich empfinde das so, ich sehe das so und ich denke, das trifft so ein bisschen den Kern in der heutigen postmodernen Zeit, den so der Zeitgeist mit sich bringt. Zu dem Thema fürchte Gott. Ich habe mir zwei Statistiken ausgesucht, beziehungsweise ich habe danach gesucht. Und zwar Die Barna-Gruppe aus Amerika, die veröffentlicht öfters so Statistiken, auch aus christlichen Kreisen, also die machen viele Untersuchungen. Und ich habe mir zwei daraus gepickt. Und die eine Statistik, die hat die Überschrift Morality Continues to Decay. Also die Moral, die zerfällt immer mehr, so im Prinzip. Und es wurden wiedergeborene Christen befragt, also Christen, die sich als wiedergeboren bezeichnen. Und von diesen Christen sagen 35% zum Beispiel, dass für sie außerehelicher Sex vollkommen in Ordnung ist. 33% finden Abtreibung in Ordnung. Und fast die Hälfte sagt, sexuelle Fantasien über jemanden sind vollkommen in Ordnung. Und jetzt kann man sagen, oha, die Jugend, was entwickelt sich da? Ich habe eine zweite Statistik, die heißt The Porn Phenomenon, also das Phänomen Pornografie. Und da wurden Pastoren und auch Jugendpastoren befragt. Und es behaupten 57% der befragten Pastoren und 64% der Jugendpastoren, dass sie entweder aktuell oder in Vergangenheit mit Pornografie zu kämpfen haben oder gekämpft hatten. Und ich frage mich so, ich als bekennender Christ, ja, wie kann es sein, dass so eine Statistik zusammenkommt oder zustande kommt? In christlichen Kreisen, wie gesagt, diese Barna Group hat jetzt offensichtlich, denke ich, Amerikaner befragt. Aber ich denke, bei uns in Deutschland wird das auch nicht groß anders sein. Meiner Meinung nach ist ein Grund für diesen Zerfall der Verlust der Gottesfurcht, der stetige Verlust der Gottesfurcht. Und deswegen an euch die Worte, fürchtet Gott. Ich finde den Vers aus 1. Timotheus 4,7 sehr schön. Der sagt, übe dich in der Gottesfurcht. Und das ist eine Ermutigung von Paulus an Timotheus. Der sagt, übe das. Und zu üben gehört trainieren. Und das ist etwas, was wir uns vornehmen können, praktisch anzugehen, zu trainieren, ja, Nein zu sagen, die Entscheidung zu treffen, ja, und zu sagen, ich möchte das nicht, ich möchte in der Hinsicht einen Unterschied ausmachen, ich möchte ein Licht sein. Weil ich denke, wer Gott nicht fürchtet oder diese Gottesfurcht verliert, der gerät auch schneller so auf Abwege und geht dann auch Kompromisse mit der Sünde ein und dann entstehen eben solche Zahlen. Punkt 2 hatten wir auch schon, ich denke, mindestens zweimal gehört diese Tage. Es reicht nicht zu wissen, was gut und was böse ist, sondern wir sind auch aufgefordert, unser Herz zu behüten. Was wir aus Sprüche kennen, Sprüche 4, mehr als alles, was man zu bewachen hat, behüte dein Herz, denn von ihm hängt das Leben ab. Mehr als alles, was man zu bewachen hat, also das ist schon eine Nummer. Und in der Luther heißt es, wie ich meine, mit allem Fleiß, dass wir da mit allem Fleiß drangehen müssen, unser Herz zu bewahren. Eine andere oder ich denke sogar mehrere Übersetzungen sagen statt Herz auch Gedanken. Kennt das Sprichwort, du bist, was du denkst? Und ich denke mir so oft, wie naiv wir manchmal sind und so wirklich ungefiltertes Gift einfach in uns aufnehmen, in unsere Gedanken, in unser Herz und wie fahrlässig wir damit umgehen, ja. Weil hier steht, unser Leben hängt davon ab. Das ist eine Hausnummer. Und ich denke mir, allein was das Internet so für Möglichkeiten bietet, was für Tore sich da öffnen für einen jungen Menschen. Und man kann quasi alles machen und das 24/7, das sind 24 Stunden noch zu wenig am Tag. Ich finde es interessant, manchmal haben wir so, manche Leute haben so kleine Haustiere, ja, und die schauen so nach ihm und bloß nichts Gefährliches an ihn ranlassen, aber an unser Herz da, da lassen wir alles Mögliche ran. Ich denke, unser Herz ist wie so ein Schwamm. So ein Schwamm, der alles aufsaugt, was man ihm gibt, genauso wie unsere Gedanken. Und ich denke, das sollte uns klar sein und da sollten wir mit Vorsicht umgehen. Ja, die ersten zwei Punkte, die haben so uns selbst betroffen, ja, unser Inneres. Und der dritte Punkt, der muss einfach mit rein, allein schon, weil es zum Thema passt. Und wir haben jetzt viel vom Leuchten gehört, die Tage, echt viel. Und der dritte Punkt soll sein, leuchte, lass dein Licht leuchten, wie wir es aus Matthäus 5 kennen. Ja, und ich habe mir so ein bisschen im Vorfeld Gedanken gemacht über alles Mögliche, so auch das Christsein und wie ich persönlich meine, dass ich leuchte in meinem Umfeld. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass mir es manchmal schwerfällt, mich zu beurteilen oder auch, manchmal sehe ich auch, okay, heute war ich mal kein Licht und habe auch so mal ein bisschen rausgezoomt und so mal die Christenheit so allgemein so betrachtet. Weil ich bin jetzt schon etwas mehr als 7 Jahre bekennender Christ und in diesen 7 Jahren, bis auf 1, 2 Zeugen Jehovas, ist noch nie jemand auf mich zugekommen und hat mit mir über Gott reden wollen, also außerhalb der Gemeinde. Und ich frage mich, wie kann das sein in einem christlichen Land? Also da ist doch was falsch. Und da musste ich an mein Leben denken, mache ich da einen Unterschied, bin ich da anders oder verstecke ich mich auch bloß? Ich habe mal 4 gedankliche Schubladen erstellt und möchte da 4 christliche Gruppen mal mit reinpacken. Da kann jeder von euch sich fragen, wo gehört er dazu? Die erste Gruppe, ich nenne es mal die Jesus-Aufkleber-Fraktion. Das sind die Leute, die beppen an ihren Kofferraum einen Aufkleber drauf mit Jesus liebt dich oder sonst was. Die schreiben in ihren Status Jesus liebt dich. Aber ansonsten Ende Gelände, also da tut sich nicht großen Unterschied. Und ich sage das nicht einfach so. Ich kenne auch jemanden aus dem Studium, der auch aktuell, glaube ich, noch diese Statusmeldung hat, Jesus liebt dich. Und ich finde es in erster Linie gut. Das ist ein Bekenntnis. Ja, so zeigt man, okay, ich bin Christ. Und so tun sich vielleicht auch leichter Gespräche entwickeln. Aber dieser Student, in Sachen Studium und Lernen, war ja überhaupt kein Vorbild oder kein Licht für mich. Er kam ständig und hat gefragt, ob er einen Aufschrieb von uns haben kann. Er hat nie mitgeschrieben, ist immer zu spät gekommen, hat viele Prüfungen versemmelt und war überhaupt sehr lernfaul. Ich glaube, er studiert immer noch. Also nur als Beispiel, ja. Also damit hat sich's nicht getan. Das ist die erste Gruppe. Die zweite Gruppe, die ich habe, ist die, ich habe es mal genannt, die Franz von Assisi-Fraktion. Ihr kennt sicherlich dieses Sprichwort, das ihm irgendwie in die Schuhe geschoben wird. Ich weiß nicht, ob er das gesagt hat, aber ihr kennt es sicherlich. Das heißt, predige das Wort zu jeder Zeit, wenn nötig, benutze Worte. In erster Linie finde ich das ein guter Spruch, aber da gibt es so die Gefahr zu sagen, hey cool, wenn es die Möglichkeit gibt, dann sage ich doch am besten gar nichts mehr, dann lasse ich doch jetzt nur noch meine guten Taten folgen und dann passt die Sache doch. Und dann merke ich irgendwie, mein Nachbar, er ist bekennender Atheist und er ist manchmal mega freundlich und ich denke mir so, hä? Und mir mangelt so oft an Freundlichkeit meinen Mitmenschen gegenüber. Und sogar Nicht-Christen können freundlich sein. Nicht-Christen können Gutes tun. Also irgendwas passt da nicht. Nummer 3 ist, ich habe es die Wohlfühl-Christen-Fraktion genannt. Die sind bei allen Gottesdiensten dabei, immer. Die genießen das auch, das Leben hier im Gemeindehaus. Und sind aber trotzdem so wie der elektrische Strom. Also die gehen immer den Weg des geringsten Widerstands. Hauptsache mir geht's gut, bloß keine Anstrengung. Amazing Grace. Die letzte, die ich habe, ist die Kleiderchristen-Fraktion. Die meinen, die müssen sich auf spezielle Art und Weise kleidertechnisch von anderen Menschen unterscheiden, um als Christen identifiziert zu werden. Was ich in erster Linie auch nicht schlecht finde, ja. Aber wenn dann das Hauptding ist, dann ist da auch was verkehrt. Und alle diese Sachen, die sind in erster Linie gar nicht schlecht. Das möchte ich auch sagen. Es ist nicht schlecht, sich zu Jesus zu bekennen auf so eine Art und Weise. Überhaupt nicht. Es ist nicht schlecht, regelmäßig in den Gottesdienst zu gehen. Im Gegenteil. Es ist nicht schlecht, gute Dinge zu tun und bestrebt zu sein, meinen Mitmenschen was Gutes zu tun. Es ist überhaupt nicht schlecht zu sagen, nee, ich möchte den keuschen Kleidungsstil haben. Ist alles okay. Also ich konnte mich in 2 etwas einordnen, aber ich sage nicht welche. Was so etwas oder ein bisschen mein Empfinden ist, ich denke, wir als Christen, als bekennende Christen stehen in der Gefahr, so ein bisschen die Glaubwürdigkeit zu verlieren. Ein Grund ist, weil es uns oft ausreicht, ein oberflächliches Leben zu führen und so die Bibel ein bisschen in die Schublade zu stecken und ja, weniger zu lesen. Und ich wurde angesprochen, ich meine, dieser Vers wurde auch diese Woche erwähnt, ich wurde angesprochen durch den Vers in 1. Petrus 3, 15, wo es heißt, seid stets bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die euch erfüllt. Seid stets bereit, Rede und Antwort zu stehen. Das heißt für mich mehr, als nur einen Jesus-Aufkleber auf dem Kofferraum zu haben. Und ich habe mich persönlich gefragt, alles, was ich euch sage, das habe ich mich persönlich gefragt. Das sage ich nicht, weil ich mich für was Gutes oder Besseres halte. Ich gebe das nur so an euch weiter, weil ich denke, das betrifft uns junge Menschen. Und ich habe mich gefragt, bin ich bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen? Jedem, zu jeder Zeit. Bin ich bereit, mit dem Evangelium zu antworten? Wir hatten vorher den Gedanken, dass das Evangelium eine Kraft ist. Und leuchtet diese Kraft aus unserem Leben heraus, aus meinem Leben? Kann ich meinem Mitmenschen sagen, was das Evangelium überhaupt ist? Was ist die zentrale Botschaft der Bibel? Das sind, ich finde, sehr wichtige Sachen. Und das haben wir auch gestern in einem Zeugnis gehört. Lest die Bibel, damit ihr mit eurem Rallye-Lehrer diskutieren könnt. Fand ich sehr gut. Was meine ich mit dem ganzen Evangelium? Ich finde, den meisten Menschen fehlt so ein bisschen der Bezug. Wenn ich jetzt jemandem sage, hey, Gott liebt dich, dann ist es gut, dann ist es wahr. Aber er meint vielleicht, okay, schön und gut, ich kann damit nichts anfangen. Und mit dem ganzen Evangelium meine ich, sind wir in der Lage, unsere Mitmenschen sagen zu können, hey, schau mal, Du denkst, du hast dein Leben im Griff und alles ist gut und du tust nichts Schlechtes. Das ist unser Maßstab, unser menschlicher Maßstab. Gottes Maßstab hingegen, der sieht ganz anders aus. Und den hat Gott uns gegeben durch die 10 Gebote unter anderem. Und hier kommt schon das erste Problem ins Spiel für uns Menschen. Jeder hat mal gelogen. Jeder hat mal seinen Vater und seine Mutter nicht geehrt. Jeder hat mal gestohlen. Und das Problem ist, das allein trennt uns schon von Gott, weil Gott absolut ist, weil Gott heilig ist. Und das ist selbst für Gott ein Dilemma, weil Gott uns auf der einen Seite ja so liebt, aber auf der anderen Seite er ein gerechter Gott ist, ein heiliger Gott, an den die Sünde gar nicht rankommt, an dem nichts Sündiges rankommt. Und was hat Gott gemacht? Durch seine Gnade und Barmherzigkeit ist er vor 2000 Jahren selbst auf die Welt gekommen, im Fleisch, also als Mensch, als Jesus von Nazareth, und hat ein sündenfreies Leben gelebt. Er hat hier auf der Erde gelebt, hat sich ans Kreuz schlagen lassen. Ja, das wissen auch sehr viele Christen. Ja, Jesus ist gestorben. Warum ist er überhaupt gestorben? Jesus ist gestorben, weil durch diese ganze Sünde, die wir alle begangen haben, weil er die bezahlen musste. Also Sünde muss bezahlt werden. Ja? Und Jesus hat das auf sich genommen und hat bezahlt mit seinem Tod. Und das Gute ist, er ist nicht tot geblieben, er ist auferstanden am dritten Tage. Er hat die Sünde, den Teufel, den Tod besiegt. Und dadurch, dass wir an ihn glauben, dadurch, dass wir umkehren von unserem sündigen Wesen und an Jesus Christus als Erlöser glauben, haben wir wieder diesen Zugang zu Gott, den wir anfangs verloren hatten. Ich denke, wir müssen den Menschen so ein bisschen auch ja, das Problem vor Augen zeigen. Ja? Ich meine damit, Jesus liebt dich, ist eine schöne Wahrheit, ja? Aber oft fehlt es da so an Bezug. Ja? Und das hier sind die absoluten Basics, also das ist die Grundlage, die jeder kennen sollte. Und deswegen heißt es für uns, und das möchte ich euch auch nochmal mitgeben zum x-ten Mal, schlagt die Bibel auf, lest in der Bibel. Und es ist wie, wenn ihr als Studenten sagt, Student sein ist cool, aber so Vorlesungsskripte, da habe ich jetzt nicht so Lust drauf, das gebe ich mir nicht. Und es ist halt von vornherein zum Scheitern verurteilt, das ist einfach so. Das wird nicht laufen auf Dauer. Und ich habe jetzt so ein bisschen die Christen platt gemacht, aber das war jetzt mehr so pauschalisiert. Ja, pauschalisieren ist auch immer gefährlich, aber das war mal so, ich habe gesagt, ich habe so ein bisschen rausgezoomt. Das war für mich so die Christenheit aus der westlichen Welt. Und ich bin Gott dankbar, dass ich viele auch hier in den Reihen kenne, die treue Nachfolger sind von Jesus und die treu jeden Tag in der Bibel lesen und bestrebt sind, auch das Licht weiterzutragen. Und versteht mich da bloß nicht falsch. Ja, wir haben in der Vorbereitung auf die Jugendbibeltage auch oft mit den Jugendlichen so zusammen gebetet. Und oft war so das Gebetsanliegen, dass dieses Feuer, das wir jetzt hier in den Tagen erlebt haben, oder dieses geistlich gepusht sein, dass es doch bleiben möchte und auch über die Tage danach bestehen bleibt. Und ich denke, dieses Gebetsanliegen, das haben wir jedes Jahr. Und wenn wir ehrlich zu uns sind, müssen wir uns fragen, ist es wirklich dann immer so gewesen oder gibt es da doch so den Trend nach unten, geistlich gesehen? Warum ist es überhaupt so, dass in diesen Tagen, in diesen paar Tagen, wo wir hier sind, da so das geistliche Feuer entfacht und Gott so zu uns redet und ansonsten ist das eher nicht so? Und die Bibel, die redet von dem Widersacher. Und ich denke, dieser Widersacher, der hat in den Tagen hier, hat es nicht so einfach, so an uns ranzukommen. Das ist wie bei so einem Löwen, der auf Jagd gehen möchte. Die Bibel sagt ja auch, dass der Teufel, euer Widersacher, der Löwe, dass er es schwer hat hier. Weil wir wirklich so konzentriert zusammen sind, uns auf Gottes Wort konzentrieren und fokussieren. Und er hat es nicht einfach. Und wenn ihr mal so eine Tierdoku anschaut, so, wo es um Löwen geht, dann sieht man ganz gut, dass die Löwen so erstmal auf der Lauer sind, so ihre Beute beobachtet. Und die schauen erstmal, wo gibt es Beute, Tiere, die ein bisschen abgelegen sind von der Herde, die vielleicht auch ein bisschen schwach aussehen, die vielleicht auch krank sind. Auf die fokussieren sie sich dann und auf die gehen sie dann auch los. Und jetzt die Frage, sind wir so eine Beute oder sind wir jemand, der sagt, nee, ich bleibe an Jesus dran, ich bleibe bei dieser Herde, weil dann hat dieser Löwe hat keine Chance, an uns ranzukommen. Dann können wir Sieger und Überwinder sein. Das wollte ich euch mitgeben. Und ich habe es schon gesagt, ich fühle mich nicht so als Jugendlicher, aber trotzdem möchte ich im Namen der Jugend auch euch Brüdern herzliches Danke sagen, dass ihr gekommen seid, dass ihr von eurem Urlaub uns ein bisschen geopfert habt und wirklich die Zeit genommen habt, auch eine lange Vorbereitungsphase darauf hattet. Ich weiß, dass das nicht einfach ist. Und deswegen danke ich euch recht herzlich und wünsche euch auch Gottes Segen. Und ihr Jugendliche, ohne euch würde das auch ganz wenig Sinn machen hier. Deswegen schön, dass ihr da wart, schön, dass ihr unsere Gäste wart, schön, dass ihr uns bereichert habt mit eurer Anwesenheit, mit eurem Singen, mit euren Gebeten, mit euren Gesprächen. Einfach, dass ihr da wart und ich wünsche euch für die kommende Zeit, geht es jetzt in Urlaub oder geht es jetzt wieder zurück ans Lernen, ans Schaffen, wünsche ich euch einfach, dass ihr an Jesus bleibt und dass ihr euer Licht leuchten lasst. Kommt, wir erheben uns nochmal zum gemeinsamen Gebet.